Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Ich möchte Sie heute Nachmittag quasi mitnehmen auf den Weg, nämlich das im Anerkennen der Größe Gottes und das Empfangen seiner Liebe. Diese zwei Aspekte, um die soll es gehen, das Anerkennen der Größe Gottes und das Empfangen seiner Liebe. Und wenn wir diese Aspekte zusammennehmen, dann heißt das Anbetung. Das Anerkennen der Größe Gottes und das Empfangen seiner Liebe, also Plus ist gleich Anbetung. Wir haben es vorhin gesungen, zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Es will uns und soll uns immer wieder ins Staunen versetzen. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gespürt haben, aber als ich gerade die Betrachtung gelesen habe von der Faustina, wie sie diesem Jesuskind begegnet, da hat es mich gehoben. Also im positiven Sinne hat es mich sehr berührt. Ja, Jesus lässt sich in den Arm nehmen. Gott lässt sich von ihr in den Arm nehmen, an ihr Herz drücken. Das Empfangen seiner Liebe. Und gleichzeitig wird daran auch seine Größe sichtbar, das ist Anbetung. Ja, in diesem Kindelein kommt Gott selbst völlig hilflos. Er kommt als Kind, als Baby. Er kommt als schwaches Kind, das auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen ist. Er, der ganz andere, der Sohn des unendlichen Gottes wird Mensch, wird einer von uns. Er kommt in dein Gewand, er kommt in dein Fleisch. Gott spricht sein Wort der neuen Schöpfung nicht einfach von oben herab über unsere Köpfe hinweg, sondern in dein Leben hinein, in unser Leben hinein, in unser aller Fleisch. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So heißt es im heutigen Tagesevangelium. Der verborgene Gott ist aus sich herausgetreten und hat sich in der Menschwerdung seines Sohnes voll eingelassen in die Schöpfung. Der Sohn Gottes im Stall von Bethlehem, das Kind in der Krippe ist Gottes, unendliche Zuwendung zu uns, das Geschenk eines neuen Lebens. Gott kommt als Kind und spricht die Sprache des Kindes. Es gibt keine andere Sprache in der Welt, die von uns Menschen so spontan und selbstverständlich verstanden wird wie die Sprache eines Kindes. Ich glaube, da fällt jeder von uns gleich ein Beispiel ein. Also mir fällt gleich meine Nichte und mein Neffe ein. Das versteht man einfach, wenn die da sind. Und wenn man mit ihnen spielt, da merkt man einfach, wo es lang geht, was sie wollen, welche Sprache sie sprechen. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Das Kind ist hilflos angewiesen auf die Eltern. Jedes Kind braucht Liebe und Zuwendung, Rücksichtnahme und Sympathie. Das Kind weckt in uns die tieferen menschlichen Regungen und entscheidend menschlichen Haltungen. Das Kind in seiner Hilflosigkeit provoziert Liebe. Es provoziert die Liebe. Sein Lächeln verwandelt uns, will uns verwandeln und lässt selbst brummige, verbitterte Gesichter hell werden. Das Kind lässt uns ahnen, welche Kräfte wahrer Liebe in uns bereit liegen. Weihnachten hilft, sie zu wecken. Liebe Schwestern, liebe Brüder, seine Hilflosigkeit will uns zum Staunen provozieren. Sein Lächeln, seine Liebe wollen uns anstecken. Wie antworten wir Gott? Weihnachten zeigt, dass offenbar viele diese Sprache verstehen, wenn auch unbewusst. An keinem anderen Fest des Kirchenjahres fühlen sich so viele angesprochen, am Gottesdienst teilzunehmen, Gott in der Sprache des Kindes an sich heranzulassen, ihn zu hören und ihm singend und betend dankbar zu antworten. Gerade auch von jenen, die vielleicht das Jahr über eher weniger in die Kirche gehen. Aber an Weihnachten ist die Kirche doch voll, bei der Kindermette meistens zum Beispiel. Und darin liegt die Chance für uns alle. Auch wenn wir jeden Sonntag, ja vielleicht jeden Tag zur Heiligen Messe gehen und so am Höhepunkt unseres christlichen Lebens teilnehmen. Wir können einen Schritt tun und ihm die Tür unseres Herzens neu öffnen. Also, auch wenn wir jeden Tag in die Heilige Messe gehen, heißt es nicht, dass wir da schon fertig sind und uns nicht mehr bewegen müssen. Jeder muss immer wieder anfangen, einen Schritt zu tun, ja, in Bewegung zu kommen, immer wieder einen Schritt tun auf Gott zu, ihm ein Türchen des Herzens öffnen, wie es die Kinder jetzt am Adventskalender gemacht haben. Jeden Tag ein Türchen. Das heutige Evangelium weiß ja um die Erfahrung, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und es gab und gibt sie zu allen Zeiten, die ihn aufnehmen. Gott ist Mensch, Kind geworden, und damit können wir Kinder Gottes werden, neue Menschen, angenommen von Gott und getragen von ihm und offen für den Mitmenschen. Und dieser Tag heute lädt uns ein, Weihnachten lädt uns ein, jene Haltung einzuüben, anzunehmen, die wir vor allem in der Heiligen Messe leben sollen und wo wir nie fertig werden, da dürfen wir immer wieder anfangen. Da fange ich gerade bei mir an, jede Messe. Und wenn ich 3 Messen schon oft gefeiert habe am Tag, immer wieder neu Gott in der Anbetung begegnen. Lassen wir so Gott, der uns in der Sprache des Kindes begegnen will, also in aller Einfachheit an uns heran. Wollen wir ihm antworten mit unserem Leben, indem wir ihn anbeten, ihn, der sich uns so schenkt in seiner Zuwendung in einem kleinen Kind. Das will auch in besonderer Weise Friedrich Spee ausdrücken in der 2. Strophe des Weihnachtsliedes, wie wir es ja gerade gesungen haben, zu Bethlehem geboren, wo es heißt, in seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab. Das ist die große Chance von Weihnachten für uns alle, uns darin einzuüben, wie es von Gerhard Ter Stegen in einem Lied heißt, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Soweit Gerhard Ter Stegen. Machen wir uns auf den Weg, liebe Schwestern und Brüder. Quasi mit den Hirten bleibt man nicht sitzen, Also jetzt schon, dürfen Sie schon sitzen bleiben. Aber mit den Hirten machen wir uns auf den Weg in geistiger Weise, gleichsam nach Bethlehem auf den Weg, die sagen, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wie ich es im Radio Horeb heute Vormittag gehört habe, heute früh, wie ja voran der Bischof vorangegangen ist, wie es eine Prozession nach Bethlehem gegeben hat. Ja. Wie sie nach Bethlehem zur Grotte gezogen sind. Gehen wir mit den Hirten dorthin in geistiger Weise, sagen auch wir, kommt, wir gehen dorthin, wo auch uns der Glanz des Herrn umstrahlt, dorthin, wo Maria, Josef und die Hirten das Kind in der Krippe im Stall anbeten, sich in seine Liebe versenken. Sie machen uns vor, dass Gott anbeten und ihn lieben ein und dasselbe ist. Zu diesem Glanz, der von der Krippe ausgeht, kommen die Hirten. Sie haben einen, ja, vielleicht langen Arbeitstag hinter sich. Sie sind müde, wie wir auch manchmal müde sind von so vielen Dingen, die uns belasten. Es ist Nacht, es ist kalt, ja, und auch das ins Bild zu bringen, es ist oft so dunkel in unserem Leben, oft so kalt in unserem Herzen. Die Hirten leben außerhalb der Zivilisation, ja fast ausgestoßen. Sie gehören zur untersten Schicht, zur ärmsten Schicht. Und mancher Spötter könnte sagen, sie leben wie die Tiere. Da erscheint der Engel. Denen, die zur untersten Schicht gehören. Er bringt das Licht Gottes mit, der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Allseligkeit Gottes, die Allgegenwart, die Übernatürlichkeit Gottes. Ja, Gott selbst strahlt die Hirten an durch die Engel. Der gleiche Glanz, den Moses erfährt am brennenden Dornbusch. In diesen Glanz hinein dürfen auch wir uns stellen. Indem Gott dich anspricht, dir seinen Namen nennt und dir eine Zusage gibt. Ich bin der, ich bin da. Lukas im Evangelium. Er beschreibt das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Der Engel bringt das Licht Gottes mit. Der Glanz des Herrn möchte auch uns durchdringen. Die Hirten sind geblendet vom Licht, vom Glanz. Sie fürchten sich und die Engel, fürchtet euch nicht. Liebe Schwestern und Brüder, wie kann Gott sich so erniedrigen, zu den ausgestoßenen Hirten zu gehen? Die Steine, die auf dem Feld liegen, bei uns in unserem Alltag, können uns aber auch hindern, dass wir diesen Glanz Gottes sehen, dass wir uns sogar dahinter verstecken. Die Hirten tun es nicht. Sie haben Mut zu hören, hinzuhören, kommt, wir gehen. Sie hören, sie gehen, sie lassen sich in Bewegung setzen. Die Hirten erheben sich, sie sind bereit für den Glanz des Herrn. Sie sagen, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Kommt, sagen es auch wir, komm, wir gehen dorthin, wo auch uns der Glanz des Herrn umstrahlt. Sind wir bereit, dorthin zu gehen, um gleichsam mit den Hirten anzubeten, dieses Kind zu bestaunen und zu lieben? Hatten es die Hirten nicht leichter als wir, mit Maria und Josef Gott anzubeten? Sie sehen ja ganz konkret ein Ereignis, das ihnen von den Engeln angekündigt wurde. Sie hatten ja den Engel gesehen und ihre Botschaft gehört. Doch was sehen sie in diesem Stall in Bethlehem? Sie sehen, wie ich es eingangs schon erwähnte, ein schwaches, kleines, neugeborenes Kind, das auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen ist. Wir sehen in der weißen, konsekrierten Hostie kein Kind. Kein Engel sagt uns in der Regel, dass es sich hier um unseren Retter handelt. Aber die Kirche weist uns darauf hin, dass die Hostie ihr größter Schatz ist, diese konsekrierte Hostie, von der uns der Glanz des Herrn umstrahlt. Unser Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und in diesem Brot das kein Brot einfach mehr ist, sondern der Leib des Herrn, mitten unter uns ist und bleibt und für uns immer zugänglich ist. Ich denke, es braucht in beidem den Glauben, in diesem kleinen Jesuskind oder auch ja, in dieser weißen, konsekrierten Hostie. Wenn wir dieses hilflose kleine Kind anschauen, davor niederknien, oder wenn wir auf die Eucharistie, auf die konsekrierte Hostie schauen, können wir nicht ohne Glauben anbeten. Anbeten bedeutet ja glauben, dass Gott da ist, bedeutet staunen, danken, hören, ihm alles bringen, uns selbst, ihn lieben und uns lieben lassen. Und die Hirten, die wollen uns mitnehmen jetzt auf diesem Weg, uns helfen dabei. Lassen wir uns wie sie von Gott gleichsam durch die Engel, durch die Boten Gottes, die immer in der Haltung der Anbetung vor Gott da sind, zu ihm kommen. Anbeten heißt also ganz einfach ausgedrückt, Gott, du bist alles. Es handelt sich also um eine absolute Anerkennung Gottes als Ursprung allen Seins, allem, was ist, aller Wirklichkeiten, die es gibt, im geistigen und materiellen Bereich, und eine absolute Anerkennung unseres Geschöpfseins, das heißt in unserer totalen Abhängigkeit. Darin besteht die Grundhaltung der Anbetung, ohne die wir nicht wirklich anbeten können. Also, in der Anbetung kommt die Wahrheit des Verhältnisses zwischen Mensch, also Mensch und Gott, zum Ausdruck. Er ist groß und wir sind klein. Zugleich ist der Mensch nie größer als dann, wenn er in freier Hingabe vor Gott niederkniet. Der Ungläubige, der nach Gott sucht und anfängt zu beten, kann auf diesem Weg zu Gott finden. Also diese beiden Aspekte, um uns zu erinnern, die Größe Gottes anerkennen und das Empfangen seiner Liebe. Immer diese beiden Aspekte. Und das Großartige ist dabei, Gott macht es uns noch selber vor. Gott macht es uns noch selber vor, indem er ganz klein wird, dass wir es ja lernen können, dass wir lernen können, dass wir klein werden müssen. Klein werden müssen. Und es sind so viele Dinge, oft so Kleinigkeiten, wo wir merken, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, da muss ich noch ein bisschen kleiner werden. Ja. Wenn mir jemand gerade mal in die Quere kommt, wo ich jetzt gerade gar keine Zeit habe und ich mich dann wunderbar aufrege drüber, dann merke ich, sage ich jetzt zu mir, okay, Tobias, da musst du noch ein bisschen kleiner werden, um geduldig zu sein, kleiner werden. Das hat was mit Anbetung zu tun, Gott anzubeten. Oder wenn ich sage, Jesus, ich schenke dir jetzt diese Stunde, will dir diese Stunde schenken in der Anbetung, und dann kommt oft alles ja dazwischen und eigentlich mag ich jetzt gar nicht gehen, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun. Nein, ich gehe jetzt in die Anbetung. Jetzt ist diese Zeit, dich anzubeten, und danach habe ich mir dann gedacht, Gott sei Dank bist du gegangen. Liebe Schwestern und Brüder, also wir müssen immer wieder anerkennen, und das ist schon das Wichtigste, dass wir anerkennen, dass wir doch immer noch, immer wieder zu groß sind, um es mal so zu sagen. Wir müssen, oder ja, Jesus lädt uns ein in diesem, ja, Gott lädt uns ein in diesem kleinen Kind, selbst klein zu werden vor ihm. Nicht nur die Hirten von Bethlehem machen sich nach der Weisung der heiligen Engel auf den Weg, es sind noch andere, die sich auf den Weg machen, die wir auch feiern, die drei Weisen aus dem Morgenland, von denen das Matthäusevangelium in seinem zweiten Kapitel berichtet. Sie machen sich auf den Weg, wenn auch unter anderen Vorzeichen, wenn auch ganz andere Menschen, ganz gescheite, ja, ganz reiche, Auch sie machen sich auf den Weg. Alle kommen zu diesem Heiland, die Armen und die Reichen, die Kleinen und ja, auch die Großen in dieser Gesellschaft. Ja, und diese Weisen, sie orientieren sich am Himmel, deuten seine Zeichen, sie fragen und suchen und machen sich auf den Weg. Und so finden sie Gott. Sie fragen und suchen und sie machen sich auch auf den Weg. Und dann finden sie schließlich Gott ganz in überraschender Gestalt als Kind in Bethlehem. Es ist auffallend, ihre Gottesbegegnung steht nicht am Beginn des Weges, sie ist am Ende gleichsam eine Frucht. Sie bringen auf ihrer Suche den Mut und das Vertrauen mit, sich auf ihrem Lebensweg auf Erfahrungen mit Gott einzulassen. Was mag alles auf diesem Weg sein? Viele Steine, die im Weg liegen, aber wo geht's jetzt lang? Welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Wo ist jetzt der Stern? Wo müssen wir jetzt lang gehen? Ja, wo geht's denn lang auf diesem Weg? Ja, da braucht's Mut und Vertrauen auf diesem Lebensweg, wenn ich so übertragen darf, auf unser Leben weiterzugehen, mit unseren Erfahrungen immer wieder zu schauen, auf das Wort Gottes, mit den Sakramenten zu leben, weiterzugehen, uns einzulassen, dass wir dieses Ziel erreichen können, im letzten Endes dann im Vollen, in der Herrlichkeit, ganz Gott anzubeten. Denn das ist ja auch das in der Herrlichkeit, das Ganze, das Ewige, ihn anzubeten und daraus zu leben. Anbetung heißt ewiges Leben. Und jetzt dürfen wir da auch schon anfangen, beginnen auf diesem Weg. Ohne diese Bereitschaft der drei Weisen und ohne diese Offenheit wäre ihnen die Begegnung mit Gott in diesem Kind Jesus wahrscheinlich versagt geblieben, wenn sie die Hindernisse, ja, wenn sie sich hätten abbringen lassen bei den Hindernissen. Wie für alle unsere Lebensbereiche gilt erst recht in Fragen des Glaubens, wer sitzen bleibt, wer nicht losgeht, kann keine Erfahrungen sammeln. Also lieber, ich sag's mal so, hau ihr mal einen Hund rein, aber dann weiß ich, okay, das war nicht gut, das war nicht richtig, ich muss einen anderen Weg gehen, aber ich erkenne dabei, wie muss ich weitergehen. Schlimmer ist es, wenn ich sage, ach, lieber bleibe sitzen, da kann ich nichts falsch machen, dann komme ich überhaupt nicht voran. Wichtig ist, ja, mit diesem Gott zu gehen, auch wenn mal was schief läuft, ich komme wieder zu ihm in seine Barmherzigkeit und ich gehe weiter. Sie, liebe Schwestern und Brüder, sind gleichsam nicht sitzen geblieben. Sie haben sich auf den Weg hierher gemacht, so wollen auch wir es sagen, mit den Weisen aus dem Morgenland, wenn wir hier bei der Mutter vom Sieg zu ihrem Sohn, unserem Erlöser und Retter, kommen. Wir haben seinen Stern aufgehen, sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Die heiligen drei Könige, die am Ziel ihres Weges angelangt sind, sie knien vor dem Kind auf dem Schoß seiner Mutter nieder. Sie nehmen gleichsam ihre Kronen ab, und sie legen sie vor ihm nieder, womit sie sich ihm unterwerfen, um ihn anzubeten. Es gibt ein paar wunderbare Gedanken von Johannes Paul II. Zum Weltjugendtag in Köln 2005, wo ich selber auch dabei sein durfte. Ich möchte einfach die kurzen Gedanken mal vortragen, die Johannes Paul im Vorhinein in der Botschaft zum Weltjugendtag gesprochen hat. Selbst war er jetzt körperlich nicht mehr dabei, aber sicherlich vom Himmel aus war er dabei. Liebe Jugendliche, bringt auch ihr dem Herrn das Gold eures Lebens dar, das heißt die Freiheit, ihm aus Liebe zu folgen, indem ihr seinem Anruf treu folgt. Lasst den Weihrauch eures innigen Gebetes zu seinem Lob und Ruhm zu ihm emporsteigen, bringt ihm die Myrrhe dar, das heißt die herzliche Dankbarkeit ihm gegenüber, dem wahren Menschen, der uns so geliebt hat, dass er wie ein Verbrecher auf Golgotha gestorben ist. Liebe Jugend, glaub nicht lügenhaften Illusionen und kurzlebigen Moden, die nicht selten eine tragische seelische Leere zurücklassen. Lehnt ab die Versuchungen des Geldes, des Konsumverhaltens und der hinterlistigen Gewalt, die zuweilen die Massenmedien ausüben. Die Anbetung des wahren Gottes stellt einen wahren Akt des Widerstandes gegen jegliche Form der Vergötzung dar. Betet Christus an. Er ist der Fels, auf dem ihr eure Zukunft und eine gerechtere und solidarischere Welt baut. Jesus ist der Friedensfürst, die Quelle der Vergebung und der Versöhnung, der alle Glieder der Menschen, Familie zu Brüdern und Schwestern machen kann. Soweit die Botschaft zum Weltjugendtag oder ein Ausschnitt daraus von Johannes Paul II. Ich möchte einfach ganz kurz noch, liebe Schwestern, liebe Brüder, einfach ein paar kurze Gedanken von meiner eigenen Erfahrung her sagen. Ich war 2,5 Jahre in der Gemeinschaft, in der katholischen Gemeinschaft der Seligpreisungen, bevor ich mit dem Studium begonnen habe. Und ich bin so dankbar für diese Zeit, denn jeden Tag war es oder hatte ich das Geschenk, eine Stunde in die eucharistische Anbetung gehen zu dürfen. Und es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen. Manchmal war ich so in einer Freude eine ganze Stunde lang und dann gab es mal wieder eine Stunde, wo ich nicht wusste, wie bringe ich diese Stunde jetzt rum. Jesus, was soll ich denn jetzt alles beten? Und ich weiß gar nicht, was ich alles tun soll jetzt. Und dann bin ich aufgestanden und wieder hingesetzt und alles Mögliche, ganz irgendwie Unruhe, ja, und Kampf, ja. Also, es war auch nicht ganz lustig. Also, aber auch wichtige Erfahrungen, wie es heute auch, wo ich auch daraus gelernt habe, gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich oft mit meinem geistlichen Begleiter, Begleiterin gesprochen habe, ja, was mache ich eigentlich die ganze Stunde jetzt? Was soll ich denn jetzt da alles machen? Du musst nichts machen. Du darfst einfach da sein. Ja, okay. Ja, das ist leicht gesagt, aber jetzt wie? Einfach da sein, gell? Also, ich habe vor kurzem auch wiederum ein Wort von Johannes Paul II. Gelesen, das das vielleicht gut ausdrückt. Und was mir auch, oder wo ich das vielleicht nochmal besser erklären kann, was es bedeutet, einfach da zu sein bei ihm. Zum Weltjugendtag in Toronto schrieb er in seiner Botschaft, besucht den Herrn von Herz zu Herz in der eucharistischen Anbetung. Tag für Tag werdet ihr neuen Auftrieb erhalten, der es euch ermöglichen wird, die Leidenden zu trösten und der Welt den Frieden zu bringen. Ich möchte es nochmal vorlesen. Besucht den Herrn von Herz zu Herz in der eucharistischen Anbetung. Tag für Tag werdet ihr neuen Auftrieb erhalten, der es euch ermöglichen wird, die Leidenden zu trösten und der Welt den Frieden zu bringen. Ich glaube, es ist erst einmal wichtig, dass ich zu ihm kommen will. Die Entscheidung, jetzt diese Stunde, keine Minute kürzer. Diese Stunde, Jesus, ist jetzt für dich und für dich entscheide ich mich jetzt. Und oft ist mir schon so gegangen, nee, jetzt ist es 59 Minuten, jetzt war ja eh nichts Besonderes und ihr müsst eigentlich schon gehen. Nein, ich bleibe jetzt diese Stunde und was war, in der letzten Minute habe ich so viel Freude und Frieden geschenkt gekriegt, wie ich es in der ganzen Stunde nicht hatte. Also es war einfach dieses Geschenk, diese Treue, diese Stunde jetzt wirklich im Ganzen da zu bleiben, auch wenn die anderen 59 Minuten nicht jetzt für mich so einfach waren. Also es ist einfach, ich glaube, in einer kindlichen Art und Weise da zu sein bei dem Herrn Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Ich darf kommen, ich komme zu ihm mit meiner Danksagung. Ich sage ihm alles, wofür ich ihn danken will. Ich sage ihm alles, meinen Lobpreis. Und ich sage ihm auch meine Anliegen, meine Bitten, Fürbitten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir kommen nicht nur für uns selber in die Anbetung. Da hat mir der Herr Lesser in Balderschwang, den ich vor kurzem getroffen habe, vor einigen Wochen, ein paar ganz wunderbare Gedanken erzählt, die ich jetzt leider nicht alle wiedergeben kann. Also der Herr Eckhard Lesser, dem das Ferienhaus gehört, das Urlaub mit Gott in Balderschwang. Es geht nicht nur um, dass wir jetzt für uns etwas haben wollen in der Anbetung, sondern dass wir für andere auch da sind, für meine Familie, für meine Verwandten, für meine Gemeinde, für die Gebetsstätte, für den Wallfahrtsort, für unser Schwäberländle, für unser bayerisches Land, für unser Deutschland. Genau. Und wissen Sie, dann kommen wir nicht alleine, sondern wir bringen ganz viele mit und bringen sie zu Jesus. Und da braucht es jeden von Ihnen, jeden von uns, dass wir nicht einfach nur für uns kommen, sondern alle mitbringen. Jesus, ich bringe dir jetzt alle vor dich und alle, die mir jetzt kommen, halte dir hin. Ja, und so, und das hat mich echt berührt, ja, wie das mir der Eckhard erzählt hat, ja. Das hat mich einfach berührt, wo ich gemerkt habe, ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und so, und wenn ich ihm dann auch meine Fürbitten und Anliegen gebracht habe, dann komme ich in die Stille, in das Schweigen und in das Dasein. Und das ist, glaube ich, oft ein sehr schwieriger Punkt, das auch auszuhalten. Also wir meinen dann, ja, da passiert doch nichts, ich tue ja jetzt nichts. Ja, wie ich oft vor kurzem jemand gehört habe, ja, da tue ich ja nichts, ich tue ja nichts, ja, da fühle ich mich so schlecht oder ich mache ja nichts, ja. Nein, das ist höchste Aktivität, was ich da tue, nämlich passive Aktivität, dass ich da bin in im Bewusstsein vor ihm, dass er da ist und ich da bin und einfach das mit ihm sein und da passiert so viel und da geschieht eben dieses Kindsein, weil ich da ganz klein werde und nicht mehr mit meinen Gedanken rumtue, sondern mich ganz auf ihn einlasse, auf ihn schaue, dass er jetzt dran ist, nicht mehr ich, sondern er. Er tut's, er schaut mich an, er bewegt jetzt da was in mir und ich darf es einfach zulassen, indem ich einfach da bin und auf ihn schaue. Und das ist, glaube ich, was Wunderbares, das ich immer mehr entdecken durfte. Es gelingt mir nicht immer, aber immer mehr. Und das ist was Wunderbares. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, da passiert etwas in meinem Herzen. Da bin ich auch noch nicht fertig, aber da passiert was in mir. Da passiert Heilung in meinem Herzen. Da passiert Freude, da passiert Trost, da passiert Versöhnung mit anderen Menschen, mit denen ich mich schwer getan habe. Da passiert so viel. Da wird es plötzlich leichter, ja, mich einfach, Jesus setzt sich mir ja aus. Ich darf mich ihm aussetzen. Und dieses Aushalten. Und dann schaue ich jetzt nicht, wer da jetzt zur Tür reinkommt. Ich schaue jetzt nicht, wer sich da räuspert, wer sich gerade die Nase putzt und wer jetzt sonst noch hustet. Nein, jetzt schaue ich auf Jesus, der da ist. Ja. Sie schmunzeln vielleicht, Sie kennen das vielleicht auch. Also ich muss oft kämpfen. Ich muss oft kämpfen damit. Sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Ja, das kennen wir alle irgendwo vielleicht. Tun wir uns immer wieder schwer. Aber ich merke auch, dieses Aushalten und Dableiben, auch wenn es mal nicht leicht ist. Also bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will jetzt niemand negativ, wenn jetzt jemand sich räuspert, bitte versteht Sie mich jetzt nicht falsch. Aber es ist halt oft, ja, wo es dann alles irgendwie so geballt kommt, ja. Da können die anderen, ja, die tun das nicht mit Absicht, ja. Aber es sind halt irgendwo Dinge, die mich irgendwie stören wollen, ja. Aus dieser Andacht bringen wollen. Das erlebe ich auf jeden Fall immer wieder. Und das ist auch ein Kampf dann oft. Also das ist wirklich Arbeit. Anbetung ist auch Arbeit. Das ist Dasein, dieses Dasein vor ihm und immer wieder meine Augen, mein Herz auf ihn auszurichten, dass er jetzt mich anschaut und ich ihn anschaue. Und in diesem Kampf, in diesem Aushalten, Dasein, in dieser Zeit, die ich mir vorgenommen habe, geschieht ganz, ganz viel, auch wenn ich das selber nicht wahrnehme und sehen kann. Und das ist so, ich glaube, und darin geschieht auch die Anerkennung der Größe Gottes und das Empfangen seiner Liebe ganz tief, wo ich selber gar nicht sehen kann und verstehen kann. Und das, liebe Schwestern und Brüder, da sind wir jetzt wieder bei den Hirten, die können nicht alles verstehen, was sie da sehen, in diesem kleinen Kind. Da sind wir wieder bei den drei Weisen, die können das nicht alles verstehen, was sie da sehen, ja. Aber sie kommen mit dem Herzen, mit dem Glauben, mit Vertrauen. Wir können auch nicht alles verstehen. Ich auch nicht, wenn ich die Hostie hochhebe in der Heiligen Messe. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann nur immer wieder staunen und diese Haltung der Anbetung suchen, mich danach ausstrecken, diesen Jesus, den ich jetzt da in Händen halte, oder diesen Jesus, den Sie, den wir empfangen in der Hostie. Das können wir nicht verstehen. Dieser weißen konsekrierten Hostie ist Jesus, da ist Gott da, dieser Allmächtige, das können wir nicht verstehen. Nein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, besucht den Herrn von Herz zu Herz in der eucharistischen Anbetung. Tag für Tag werdet ihr neuen Auftrieb erhalten, der es euch ermöglichen wird, die Leidenden zu trösten und der Welt in Frieden zu bringen. Ich merke auch, es gibt immer mehr Orte, Türkheim, in Balderschwang, Wigratsbad, in vielen Orten, in Köln habe ich gehört, in Augsburg, viele Orte. Es gibt sicherlich noch mehr, auch weltweit. Ja, das sind große Geschenke. Also, wenn es Johannes Paul II. Sagt, dass wir darin neuen Auftrieb erhalten, werden die Leidenden zu trösten, der Welt zum Frieden zu bringen, ja, der Welt in Frieden zu bringen, gilt es doch für jeden von uns, alle mitzubringen, an jedem Ort, wo wir sind, für den Ort, für die Menschen, die Leidenden zu trösten und der Welt den Frieden zu bringen. Nehmen wir uns diese Worte zu Herzen, gerade jetzt zu Weihnachten, wenn wir den Geburtstag des Friedensfürsten feiern. Die eucharistische Anbetung steht in einem engen Zusammenhang mit der Heiligen Messe und bedeutet eine Verlängerung der Erhebung des Leibes Christi bei der Wandlung in der Messfeier. Die Elevation hat ihren Ursprung in der vom Schauverlangen bestimmten hochmittelalterlichen Eucharistiefrömmigkeit, das durch die Aussetzung gewissermaßen noch gesteigert wurde. Also wenn der Priester die Hostie hochhebt bei der Wandlung, das ist die sogenannte Elevation und die Anbetung ist quasi die Fortführung davon. Die Barockfrömmigkeit brachte eine Vermehrung der Anlässe für die oft festlich gestaltete eucharistische Aussetzung. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dann auch demgegenüber wieder die Messfeier als Quelle und Gipfel der Eucharistiefrömmigkeit betont. Also, die Heilige Messe, die Mitte, der Höhepunkt unseres Glaubens und die Anbetung ist gewissermaßen die Verlängerung. Ja, nach der Heiligen Messe, wenn wir quasi diese Elevation, wo dieser Leib Christi gezeigt wird, dass wir ihn anschauen, anbeten. In der Eucharistie schenkt uns Gott nicht etwas, sondern sich selbst. Die eucharistische Anbetung darf nie unabhängig von der Messe betrachtet werden, die in sich selbst die größte Handlung der Anbetung der Kirche ist. Niemand isst dieses Fleisch, schrieb der heilige Augustinus, ohne es vorher angebetet zu haben. Niemand isst dieses Fleisch, schrieb der heilige Augustinus, ohne es vorher angebetet zu haben. Die Anbetung außerhalb der heiligen Messe verlängert und verstärkt das, was während der liturgischen Feier geschehen ist und ermöglicht eine wahre und tiefe Aufnahme Christi. Eine der ersten Früchte der Anbetung ist eine wachsende Sehnsucht nach der Kommunion. Dazu möchte ich ein Wort von Papst Emeritus Benedikt XVI. Aufgreifen, den wir, wenn wir uns hier in besonderer Weise durch die eucharistische Anbetung an dieser Gebetsstätte hier bei uns in die Schule nehmen lassen. Die Anbetung ist gewissermaßen eine Herzensschule, eine Schule der Liebe. Das lateinische Wort für Anbetung heißt Adoratio, Berührung von Mund zu Mund, Kuss, Umarmung und so im tiefsten Liebe. Aus Unterwerfung wird Einung, weil der, dem wir uns unterwerfen, die Liebe ist. Und zum Abschluss jetzt, waren die Gedanken von Papst Benedikt, aber zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein kurzes Erlebnis eines Mannes Ihnen mitteilen, wo auch nochmal im Tiefsten dieser Gedanke der Anbetung zum Tragen wird, die Größe Gottes und das Empfangen seiner Liebe. Der Absatz seines linken Schuhs war der einzig sichere Platz, den Josef gefunden hatte, um die geweihte Hostie zu verstecken, die von einem Priester zu ihm ins Gefängnis geschmuggelt worden war. Josef stammt aus Vietnam, wo er jahrelang aufgrund seines Glaubens im Gefängnis eingesperrt war. Täglich wurde seine Zelle durch die kommunistischen Wächter durchsucht. Sogar die Bodenplanken wurden aufgehoben. Nirgendwo konnte man etwas verbergen. So war ihm die Idee gekommen, der Schuhabsatz als Tabernakel. Nachts, wenn alles schlief, holte er die Hostie heraus und die Mitgefangenen seiner überfüllten Zelle versammelt sich um Jesus, der diesen demütigen Weg auf sich genommen hatte, um mitten unter ihnen zu sein. Josef und die anderen beteten Jesus an und riskierten dabei ihr Leben. Als dieser Josef freikam und in Frankreich Asyl gefunden hatte, gab er im August 1990 bei einem großen Pilgertreffen in Paray-le-Monial Zeugnis darüber, wie schön und kostbar die Nachtanbetung im Gefängnis war. Schloss er seine Erzählung so auch mit einem Gedicht, das auch in unsere persönlichen Dunkelheiten und Einsamkeiten hineinspricht und zugleich den Kern der eucharistischen Anbetung wunderbar erfasst und der unsere Nacht zur heiligen Nacht werden lässt, wie es Karl Rahner wunderbar auch in einem Wort formuliert hat. Jesus kommt in die Dunkelheit unserer Nacht und lässt unsere Nacht zur heiligen Nacht werden. Du kommst mich im Gefängnis besuchen, Herr, in diesem schmutzigen und dunklen Ort. Weil du mich so sehr liebst, hast du mich zum Gefangenen gemacht. Mit Tränen in den Augen freue ich mich, dich anzubeten. Wie unermesslich ist deine Liebe, die nie endet. Selbst wenn ich dich verrate, verzeihst du mir und liebst mich ewiglich. Nie werde ich mich von dir trennen. Mit dir ist das Gefängnis nicht mehr Unglück und Kälte, sondern hier auf Erden das Paradies. Jesus, danke, dass du heute mit uns bist in ganz besonderer Weise in deiner Liebe an diesem Tag des Friedens. Du, der Friedensfürst, wenn wir dein Geburtsfest feiern. Danke, Jesus, dass du mit uns bist in unserer Mitte und dass du uns kennst und dass du in uns sein willst, lebendig sein willst, dass wir dich empfangen haben, dich empfangen dürfen in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, dass wir dich anbeten dürfen in der eucharistischen Anbetung. Danke, Jesus, dass du dich immer noch und immer wieder so klein machst, dass wir keine Angst haben müssen, zu dir zu kommen. Und doch lädst du uns ein, dass wir mit aller Liebe, mit aller Ehrfurcht und Hingabe zu dir kommen, dich empfangen und dich dabei anbieten. Jesus, danke, dass du mich und jeden von uns liebst, ja, vielmehr, dass du in unsere Dunkelheiten kommen willst und uns besuchen willst in unserer Dunkelheit und dahin dein Licht hineinbringst, hineinbringen willst, denn das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst, so heißt es im Evangelium. Jesus, danke, dass du dieses Licht des Lebens bist, das wir anbeten, das in uns leuchtet in unserer Finsternis und das leuchtet in unserer Dunkelheit und das unsere Nacht dann zur heiligen Nacht werden lässt, die uns formt, heilt und aufrichtet, wenn wir sie immer mehr zu dir bringen, mit dir leben, dich um Heilung, Befreiung, um Frieden bitten, wenn wir unser Leben und das unserer Lieben zu dir bringen und dass wir so immer mehr deinen Frieden, deine Kraft für uns selbst und für diese Welt empfangen und weitergeben. Amen. Und so bitten wir um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne, begleite euch und stärke euch und richte euch auf, der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Pilger, es ist schon eine Kunst, warten zu können. Oder wir sagen auch manches Mal, wenn oder in verschiedenen Situationen, das war eine schwere Geburt. Wenn es länger dauert, wenn es schwieriger ist, wie wir denken, dann könnte man auch die Tugend der Geduld als Geburtshelfer bezeichnen. Das bedeutet dann auch, wer keine Geduld hat, der bringt etwas Heranwachsendes um sein Leben. Eine alte Geschichte kann dies verdeutlichen. Sie erzählt von einem Bauern, der seinen Acker gut vorbereitet, gepflügt und gesät hatte, aber es quälte ihn der Gedanke, dass die Saat nicht zu wachsen schien. Von Tag zu Tag wurden seine Ängste größer, sodass er nicht mehr schlafen konnte. Da lief er mit einer Idee zu seinem Feld und begann, die zarten Hälmchen in die Höhe zu ziehen, ein ganz klein wenig nur. Es war eine lange und mühsame Arbeit. Ich habe meinem Korn beim Wachsen nachgeholfen, rief er fröhlich seinen Nachbarn zu, als er endlich fertig war. Neugierig liefen alle zum Feld, denn sie konnten an kein Wachsen glauben, das keine Zeit für sich in Anspruch nimmt. So war es nicht erstaunlich, dass alles, was die Herbeigelaufenen zu sehen bekamen, verwelkt war und im Sterben lag. Noch lange dachten die Menschen im Dorf über die Torheit des Bauern, der nicht wusste, dass jedes Wachstum seine Zeit braucht, um seinem Ziel entgegenzureifen. Aus diesem Wissen erwächst die Geduld, die allem, was dem Gesetz des Wachstums unterliegt, die entsprechende Zeit lässt. Je weniger wir darum wissen, desto ungeduldiger sind wir. Vielleicht geht es uns auch damit, was wir im Evangelium gehört haben, das Reich Gottes ist nahe. Vielleicht können wir es oft mit wenig Geduld erwarten oder glauben, dass es wirklich kommt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, viele Menschen unserer Zeit tun sich schwer damit, warten zu können, geduldig zu sein. Die Tugend der Geduld, die altertümlich auch die Langmut meint, gibt uns die Kraft zum Warten. Oft erlebt man es doch im Sprechzimmer eines Arztes, mit welcher Nervosität alle sich die Zeit vertreiben. Nicht selten wird die Klage laut, dass es so lange dauert. Ähnlich ist es im Supermarkt an der Kasse. Bildet sich eine Schlange, ist bald jemand da, der sich mehr oder weniger lautstark beklagt, dass das doch viel schneller gehen könne. Vielleicht kennen wir das auch im gewissen Sinne, wenn wir vor dem Beichtstuhl stehen, bei dem es eine längere Schlange gibt. Oder kaum ist ein Wunsch erwacht, etwas im materiellen Sinne haben zu wollen, setzen Menschen alles daran, ihre Lebenswünsche möglichst schnell zu realisieren. Man möchte alles am liebsten sofort haben und wenn man dafür einen Kredit aufnimmt. Wo das hinführt, darüber können Schuldnerberater Auskunft geben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, jedes Wachstum braucht seine Zeit, um seinem Ziel entgegenzureifen. So haben wir es aus der Geschichte vorhin vernommen. Die Pflanze braucht ihre Zeit, damit sie zur rechten Zeit ihre Frucht bringen kann. Übertragen wir diesen Gedanken auf das Leben des Menschen, auf unser Leben. Damit ein Leben in rechter Weise wachsen und gedeihen kann, braucht es Geduld, zum Beispiel im Bemühen der Erziehung, einer guten Erziehung. Ungeduld hingegen macht uns regelrecht blind für die Belange, die wahren Bedürfnisse von anderen. Was wir in der Ungeduld dem anderen vorwerfen, hindert ihn, regelrecht Fortschritte im Leben zu machen. Wir setzen dem anderen Grenzen. Wir versuchen, das Wachstum der Pflanze quasi mit Gewalt zu beschleunigen. Damit verletzen wir aber einander, fügen einander Schaden zu. Denn so oft lernt der andere doch nur durch liebende Geduld, das zu erkennen, was wir, wenn wir ungeduldig sind, ihm vorwerfen. Die Ungeduld bremst uns einander aus. Sie hindert uns, einander im Guten, in der Liebe zu begegnen, die uns hilft, zu wachsen und zu reifen. Die Ungeduld, also alles in kürzester Zeit erledigen zu wollen, birgt eine große Gefährdung für das Wachstum oder die, die das Wachstum gleich gar nicht zulässt, weil sie alles gleich perfekt und fertig ausgewachsen haben möchte. Wenn zum Beispiel alles auf das angestrebte Ziel ausgerichtet wird, aber nicht der Weg dorthin, die Zeit und die menschlichen Ressourcen, die menschlichen Möglichkeiten in den Blick genommen werden. Beziehungen können oft schwer wachsen und gedeihen, weil das, was es an Problemen gibt, nicht sein darf. Die Beziehung muss gleich sofort perfekt sein. Sie lassen sich nicht ein auf die Herausforderungen bei Meinungsverschiedenheiten. Sie versuchen mit ihrer Ungeduld, alles Negative mit aller Gewalt möglichst schnell zu beseitigen, indem sich immer der andere ändern muss. Es gibt oft kein Hören mehr aufeinander, wie es dem anderen doch eigentlich geht. Wie fühlt sich denn der andere gerade in dieser Situation? Höre ich ihm zu, wie er sich fühlt? Kann ich dem anderen erzählen, wie es mir geht? Gibt es dafür Ohren? Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn oft auf Weihnachten hin Umfragen gestartet werden, was sich die Menschen am meisten wünschen, dann wird immer wieder genannt Frieden, Geborgenheit in der Familie, Treue, Ruhe und Stille. Doch um das zu erreichen, müsste man vorher schon anfangen, geduldig miteinander umzugehen, miteinander zu sprechen, Zeit füreinander zu haben. Um die Fragen und Spannungen, die es zwischen Menschen gibt, zu lösen und aufzuarbeiten. Doch wie schwer, ja fast unmöglich, das allein unter Menschen ist, dies zu erreichen, da kann vielleicht jeder von uns ein Lied singen davon. Brauchen wir da nicht ihn, der uns sagt, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. In der Lesung heißt es, haben wir gehört in der heutigen Tageslesung, deine Augen werden deinen Lehrer sehen, deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. Hier ist der Weg, auf ihm müsst ihr gehen, auch wenn ihr selbst rechts oder links gehen wolltet. Liebe Schwestern, liebe Brüder, auf ihn, unseren Lehrer, der auch der Weg selbst ist, wollen wir schauen. Er zeigt uns den Weg, er hilft uns hineinzuwachsen in dem, was wir brauchen füreinander im Miteinander. Er lädt uns heute dafür ein, kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Wie viele leiden unter ihrer Ungeduld? Sie erleben sie wie eine Last, die sie zu tragen haben, nicht losbekommen. Wenn wir doch nun auf Gott schauen, der die Liebe ist, bedenken wir, schauen wir auf die weltumfassende, liebende Geduld Gottes. Gott verlor mit uns Geschöpfen, die wir ja aus seiner Hand alles empfangen haben und uns doch dessen nicht so würdig gezeigt haben, wie es Gott eigentlich hätte haben müssen, nicht eine Sekunde die Geduld mit uns. Wenn Gott nicht die Liebe wäre, hätte er vom Kreuz herab die damaligen Menschen vernichten können. Seien wir überzeugt, in seiner Geduld ließ er alles geschehen mit sich, denn er wollte Liebe, er wollte und will unsere Rettung, unsere Erlösung. Im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, an den zu denken, auf den zu schauen, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat. Gott hat unendlich Geduld mit uns, damit seine Liebe, die wir im Gebet mit dem Herzen und in Taten der Nächstenliebe in unser Herz lassen, unser Leben verändert, sodass uns die Ungeduld erst gar nicht mehr in den Sinn kommen kann. Doch wenn, liebe Schwestern und Brüder, Ungeduld in unseren Herzen immer mehr den Raum einnimmt, verdrängt sie die Liebe, die uns erlöst und rettet und uns so am wahren Wachstum im Glauben auf Gott hin hindert. Ein Mensch kann den anderen nie kann ein Mensch den anderen ändern, wenn er nicht mit liebender Geduld handelt und reagiert. Wir können kein Herz mit Gewalt, mit Ungeduld verändern, liebe Schwestern und Brüder. Wie oft kommt es vor, dass uns jemand oder wir andere zur Ungeduld reizen? Bleiben wir bedacht. Wir sollten nicht gleich mit einer Antwort kontern, wenn uns jemand mit seiner Ungeduld in Unruhe, ja in Rage bringen könnte. Denn Mit Unruhe in unseren Herzen können wir meist keine gute Antwort geben. Die führt meist in Unfrieden, Streit und wiederum verletzen wir uns gegenseitig. Auch hier geht es darum, die Geduld zu üben. Erst müssen wir einmal ruhig werden, sei es durch Gebet, sei es durch Überlegungen, warum uns jemand zu Ungeduld reizt. Wenn wir den Grund gefunden haben, sollten wir überlegen, warum dieser Mensch nun dies mir antut. Ob es nun Böswilligkeit, ob es aus Gedankenlosigkeit oder ob es aus unvermögenden Umständen entsprechend geschieht. Und wenn wir dieses klar erkannt haben, dann sollen wir Liebe einsetzen und nicht Ungeduld. Und das kann auch heißen, dass wir auch erst einmal still sind, erst einmal zuhören und bedenken, nachdenken. Wir müssen nicht immer sofort die perfekte Antwort parat haben. Wenn es, und wenn ich nochmal auf diese drei Punkte zu sprechen komme, wenn es aus Böswilligkeit geschieht, dass uns der andere zu Ungeduld reizt, versuchen wir es mit verstehender Liebe dem anderen beizubringen, wie unrecht er handelt. Wenn es aus Gedankenlosigkeit geschieht, versuchen wir es mit verstehender Liebe ihm zu sagen, wie sehr uns oder mich damit beunruhigt. Und wenn es aus Unvermögen, äußeren Umständen wegen geschieht, dann sollten wir uns ganz zurücknehmen und uns selbst sagen, ich muss mich in der Geduld üben. Gott hat mir kleine Prüfungen auferlegt. Der Schreiber des Jakobusbriefes macht es uns deutlich, dass es sich lohnt, uns in der Geduld zu üben, wo es heißt, wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Wenn wir so handeln, dann sind wir in der Liebe und wissen, wie es Gott zumute ist, wenn er für uns ewig Geduld aufbringt. Im Jakobusbrief heißt es auch, Brüder, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Wie viele Vorbilder haben wir? Christus, unser Heiland, leuchtet uns hierin als Muster voran und nach ihm ganz besonders seine heilige Mutter. Während ihres ganzen Lebens war sie Leiden aller Art unterworfen, aber nie wurde sie darüber betrübt, nie murrte sie gegen Gottes heilige Vorsehung. Ihr Herz blieb immer wie eine helle, ruhige Wasserquelle und mit heldenmütiger Geduld ertrug sie alle Leiden. Ein Blick auf ihr göttliches Kind, das sie auf ihren Armen trug, das in Unschuld vor ihren Augen lebte, duldend die größten Entbehrungen, machte sie getrost und bereitwillig, noch mehr Leiden zu erdulden. Wenn oder wollen wir wahrhaft Kind der geduldigsten Mutter sein? Suchen wir, ihre Geduld nachzuahmen. Bitten wir sie darum. Nichts auf Erden kann dich mit mehr Verdiensten für den Himmel bereichern, als wenn wir geduldig aus Liebe zu Gott Leiden ertragen. Die Geduld heiligt uns, sie gibt uns die Kraft, mit ungestörtem Frieden sowohl das Kreuz als auch die Leiden, die Menschen uns zufügen, zu tragen. Ich denke auch zum Beispiel an die heilige Monika, die Mutter vom heiligen Augustinus, für den sie viele, viele Jahre gebetet und geopfert hat, damit er zum Glauben komme. Auch für ihren Mann hat sie sich mit viel Geduld eingesetzt, der sie schließlich vor seinem Tod hatte taufen lassen. Über die heilige Monika heißt es, sie ist eine Frau ganz im Sinne der Kirche, bescheiden, fromm, geduldig und sanftmütig. Oder der heilige Pfarrer von Ars, er sagte einmal, eine Stunde Geduld ist mehr wert als mehrere Tage Fasten. Eine Stunde Geduld ist mehr wert als mehrere Tage Fasten. Er hatte viele Stunden Geduld mit seiner zuerst verwahrlosten Pfarrei, die er schließlich mit Gottes Gnade zu neuem Leben erweckte. Bei Tag und Nacht war er als Beichtvater, Prediger und Seelenführer tätig. Zahllose Menschen aus nah und fern suchten bei ihm Rat um Hilfe. Im Tagesgebet zu seinem Gedenktag heißt es: Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast dem heiligen Pfarrer von Ars die Geduld und Sorge eines guten Hirten gegeben, der sich für das Heil seiner Mitmenschen verzehrt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott ist ein unendlich liebender und freigebiger Vater, der uns antworten will. Er will uns mit seinem Segen überschütten. Das Problem liegt auf unserer Seite, nicht auf Gottes Seite. Es ist unser Mangel oft an Ausdauer, unsere Ungeduld, die uns davonlaufen lässt, wenn unsere Bitten scheinbar keine Antwort bekommen. Wie oft hätte die heilige Monika oder der heilige Pfarrer von Ars davonlaufen können? Jesus lehrt uns deshalb, dass wir geduldig im Gebet ausharren sollen. Der große monastische Autor Evagrius Ponticus hat einmal gesagt, dass Gott manchmal seine Antwort auf unser Gebet hinauszögert, um uns zu erziehen und uns in eine tiefere Beziehung zu ihm zu führen. Wenn wir beständig mit dem Herzen beten und nicht aufhören, geduldig mit dem Herzen zu beten, er wird es nicht unbeantwortet lassen, aber immer aus seinem Plan heraus. Dazu mag uns der Advent anhalten, wenn uns die Heilige Schrift sagt: Haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld, damit alles im Sinne Gottes zum Leben kommen kann. Amen.